Tatsächlich geht es jetzt schon in die fünfte Folge dieser kurzen Serie. Zu Gast sind heute wieder Sebastian Behrens und Annegret Gers von Halbi Stückmann. Und wir sprechen final über den fünften Schritt, und zwar die Prüfung. Was passiert, wenn ich den ganzen ESG-Bericht, den CSRD-Bericht erstellt habe? In welchem Format muss ich diesen bringen? Worauf achten die Prüfenden? Und wie kann ich den Prozess auch so effizient gestalten, dass ich am Ende das Risiko einer Versagung im Abschlussbericht eben reduziere. Darum soll es heute gehen. Ich habe schon gesagt, das ist der Abschluss dieser ganz kurzen Serie. Ich bedanke mich schon mal herzlich bei allen, die zu diesem Zeitpunkt noch zuhören, und natürlich auch bei der Kanzlei Halbi Stückmann, die 5 Folgen mit mir aufgenommen hat. Wir sprechen an einer Stelle, diese Folgen schon vor ein paar Wochen aufgenommen, an einer Stelle darüber, wer am Ende diesen Jahresbericht prüft, und Annegret spricht darüber, dass es noch nicht ganz klar ist, ob es der Wirtschaftsprüfer oder anderweitige Prüfungen sind. Letzte Woche Freitag gab es den Referentenentwurf, beziehungsweise, wenn diese Folge erscheint, am 22. März gab es den Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz, der nochmal final bekräftigt hat, dass die Wirtschaftsprüfer hier in allererster Instanz diese CSRD-Berichte prüfen sollen. Das heißt, dieses hat sich in der Zwischenzeit dann auch nochmal etwas relativiert. Das noch als ganz kurzer Hinweis zur Einleitung, nicht, dass das gleich zu Fragen im Prozess führt, und auch nochmal, weil wir über das Thema Tagging sprechen, also das Ausgabeformat des CSRD-Berichts, der kleine Hinweis auf uns, die Software Sustained: wenn Fragen dazu bestehen, wie ich dieses gewährleisten kann oder wie mir Software in diesem Prozess helfen kann, letztendlich einen prüfbaren Bericht zu erstellen, dann würde ich mich freuen über einen Kontakt, gerne auf www.sustained.de. Ansonsten viel Spaß in der Folge, und ich sage es ganz am Ende auch noch mal ganz kurz: bei weiteren Fragen inhaltlicher Natur gerne an mich direkt oder auch an die KollegInnen von Halbi Stückmann wenden. In diesem Sinne viel Spaß in der fünften Folge. Sebastian, welcome back zur Runde 5.
Ja, hi Louis, letzte Runde.
Fühlt es sich schon nach Freitag an?
Es fühlt sich schon nach Freitag an, ja klar.
Sehr gut. Also wir haben tatsächlich die fünfte und letzte Folge dieser Serie, und Annegret, du warst schon einer Folge dabei. Du bist wieder dabei. Vielen Dank, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zurück.
Ja, gerne.
Auch da können wir bald drüber streiten, wann das Stammgast-Label kommt. Wir machen heute den Abschluss, einfach weil sich ein Thema noch aufdrängt. Wir sind angefangen bei der Einordnung der CSRD, ESS, Stücken auch die EU-Taxonomie, und machen jetzt quasi den Full Circle, machen es quasi am Ende zu und fragen uns: Was ist denn, wenn am Ende der Wirtschaftsprüfer, die Wirtschaftsprüferin drauf schaut? Darum soll's heute gehen. Vielleicht noch mal einmal vorab, bevor wir dann auch in den Prozess gehen, Sebastian: Wann wird das denn relevant? Auch einmal jetzt mit den Berichtsjahren 24, 25, 26, wann trifft es auf mich zu? Wann sollte ich vielleicht schon mal einen Bericht gemacht haben? Also wie würdest du jetzt zeitlich immer die Relevanz der wirklichen Prüfung einordnen, und was siehst du so im Markt?
Genau, also den Großteil Unternehmen, eben die nicht kapitalmarktorientierten großen Unternehmen, die müssen ja für das Geschäftsjahr 25 in 2026 zum ersten Mal ihren Nachhaltigkeitsbericht erstellen und dann auch prüfen lassen. Das heißt, allerspätestens dann kommt der Wirtschaftsprüfer mit an Bord. Im Idealfall ist er das allerdings auch schon vorher. Ja, also das war ja auch schon im Laufe dieser Woche ein dringender Rat von uns, früh genug den Wirtschaftsprüfer mit an Bord zu holen, einfach als Sparingspartner, um da ganz auf der sicheren Seite zu sein, weil es bringt wirklich keinem was, wenn man jetzt selbst einfach losstiefelt und sich diese ganzen Prozesse annimmt und am Ende sagt der Wirtschaftsprüfer: Das darfst du gerne nochmal machen, weil da setze ich jetzt nicht meine Unterschrift drunter. Das heißt, es wird auf jeden Fall im Laufe von Vorprüfungen ratsam sein, mit dem Wirtschaftsprüfer zu sprechen und diesen Prozess dann schon im Jahr 2025 spätestens anzugehen. Vielleicht auch sogar schon im Laufe jetzt dieses laufenden Jahres, weil mit dem Prozess zum Beispiel der Wesentlichkeitsanalyse kann man ja jetzt auch schon starten. Da muss man jetzt nicht zwingend auf das Jahr 25 warten.
Das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Hinweis, ist gerade in der Wesentlichkeitsanalyse dann auch die Wirtschaftsprüfung mit einzubinden. Einfach schlichtweg, weil ich damit auch ein gewisses Sicherheitsnetz als Unternehmen schaffe, was dann hinten raus in der Prüfung mir hilft, zu wissen: Okay, habe ich den Prozess richtig angewendet? Welches Feedback gab es eben inzwischen auch verstanden? Okay. Jetzt kommen wir tatsächlich zu dem Moment: Ich habe meine Zahlen erhoben, im besten Fall. Ich habe die Wesentlichkeit gemacht, habe die Data Points identifiziert, habe sie im Unternehmen erhoben, und jetzt kommt die Prüfung und fragt nach diesen Daten. Es schwirren so Begriffe rum wie Lagebericht und Ähnliches. Vielleicht, Annegret, einmal deine Einordnung: Was wird am Ende geprüft? Was ist wirklich das, was übergeben wird und seitens des Unternehmens für die Prüfung zur Verfügung gestellt wird?
Das ist schon eine gute Unterscheidung zwischen dem, was sozusagen berichtet wird, an die Öffentlichkeit gegeben wird und das, was dem Abschlussprüfer oder dem Prüfer, es ist ja noch nicht festgelegt, wer jetzt wirklich die Nachhaltigkeitserklärung prüfen wird. Das hängt noch vom Umsetzungsgesetz ab. Aber das, was dem Betreffenden zur Verfügung gestellt werden muss. Wir haben auf der einen Seite die Nachhaltigkeitserklärung, die so wie auch die Finanzberichterstattung, der Jahresabschluss, der sonstige Lagebericht, so will ich es mal bezeichnen, als menschenlesbare Datei offengelegt werden muss. So muss das auch für die Nachhaltigkeitserklärung gemacht werden. Zusätzlich muss aber diese Offenlegung auch in maschinenlesbarer Form erfolgen. Und das ist praktisch erstmalig für die Unternehmen, die dann ab 2025 mit ins Boot kommen. Da werden dann auch Angaben im Anhang und im sonstigen Lagebericht und auch in der Bilanz von betroffen sein und der G&V. Aber das ist eben neu. Und das ist sicherlich für viele Unternehmen auch nochmal eine Herausforderung, die technische Umsetzung dann hinzubekommen, die dann als zweiter Schritt tatsächlich auch prüfungspflichtig ist. Das ist auch Gegenstand der Prüfung. Wir müssen nicht nur die Inhalte prüfen, sondern wir müssen auch die Richtigkeit des Taggings, wie es so schön heißt, überprüfen. Zusätzlich zu der eigentlichen Nachhaltigkeitserklärung, die integraler Bestandteil des Lageberichts ja ist, müssen wir vom Unternehmen die Dokumentation haben hinsichtlich der Wesentlichkeitsanalyse. Wie bin ich denn da hingekommen? Welche Gründe hatte ich? Wie ist meine Beurteilung schlussendlich gewesen bezüglich der Festsetzung der Themen als wesentlich oder nicht? Ich muss in meiner Nachhaltigkeitserklärung nur aufnehmen die Beschreibung des Prozesses der Wesentlichkeitsanalyse. Wie gehe ich da vor oder wie bin ich vorgegangen? Und die Ergebnisse. Aber die Gründe, warum ich ein Thema A reingenommen habe, dafür aber fünf andere Themen rausgelassen habe, die muss ich in eine interne Dokumentation aufnehmen. Und die wird wirklich dringend benötigt, damit der Abschlussprüfer prüfen kann. Da ist in dem Thema immer so ein geflügelter Begriff, sind die richtigen Angaben enthalten und sind die enthaltenen Angaben richtig? Und ich glaube, das beschreibt es sehr gut, wie die Prüfung schlussendlich funktioniert.
Ja, also Ordnung ist das halbe Leben oder Dokumentation ist das halbe Leben. Weil am Ende, zumindest gerade meine Schlussfolgerung gerne aber auch ergänzen, ist ja, die Wesentlichkeitsanalyse ist ein für das Unternehmen subjektiver Prozess und ich muss ihn gut dokumentieren können, weil es kein pauschal richtig und falsch gibt. Klar, Leitlinien, Leitplanken, okay, aber der Dokumentationsprozess ist letztendlich dann das, was auch die Glaubwürdigkeit für die Prüfung hergibt.
Ganz genau. Okay, verstanden. Und deswegen ist es aus unserer Sicht so wichtig, da eine begleitende Prüfung zu machen. Noch viel stärker als bei der Finanzberichterstattung. Auch da kann ich das ja theoretisch machen. Nur bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung wird es aus meiner Sicht viel, viel wichtiger, damit ich nicht falsch abbiege. Und für mich, ich kann mir ja vieles passend reden, sage ich mal, und begründen, wenn ein Außenstehender, in dem Fall dann der jeweilige Prüfer, es nicht nachvollziehen kann, die Begründung und sagt, nein, die kann ich nicht mittragen, diese Begründung, dann fange ich im Zweifel wieder von vorne an und muss in den Prozess drei Schritte zurückgehen. Und das kostet Zeit, die ist häufig dann im Rahmen der Aufstellung nicht mehr vorhanden. Sowas muss ich vorher klären. Das muss ich während des Jahres klären und nicht erst ab Februar oder März des Folgejahres, wenn ich dann in die Umsetzung komme, der Berichterstattung.
Verstanden. Also einmal die Unterteilung, den menschlich lesbaren Teil und den maschinell lesbaren Teil. Was aber ja auch, also häufig das Vorteil ist jetzt ein großes Wort, aber häufig so das, was man denkt, ist, dass dieser CSR-Bericht, der häufig auch von vielen Unternehmen jetzt schon freiwillig veröffentlicht wird, also das eher vielleicht auch schön aufbereitete Dokument mit 70, 80, 120 Seiten, was alles schön ist. Das ist am Ende nicht das Format, was euch interessiert primär, sondern das ist wirklich für die Öffentlichkeit aufgearbeitet. Habe ich das richtig verstanden? Oder
also siehst du das gleich? Ist es im Grunde dasselbe.
Okay.
Und das Tagging oder dieses maschinell lesbare Format, das ist deswegen gewählt, weil die Zielrichtung ja ist, aufgrund des Green Deal der EU, auf dem das Ganze ja basiert, eine größere Vergleichbarkeit hinzubekommen. Und je mehr einheitliche Tags ich habe, kann ich maschinenlesbar dann branchenbezogen oder auch wirtschaftsübergreifend Analysen fahren. Indem ich, das wird ein öffentlich zugängliches Tool sein, wo wir alle, jeder von uns praktisch dann Analysen mithilfe der Datensätze, die hinterlegt sind, machen können. Und das ist die Zielrichtung, dass mittelfristig, langfristig die Finanzströme in nachhaltige Tätigkeiten gelenkt werden sollen. Und das kann ich ja nur durch eine immer stärker werdende Vergleichbarkeit hinbekommen.
Das heißt, wenn ich jetzt als Unternehmen konkret im Prozess bin, gelernt, okay, ich muss einmal mir vor Augen führen, was ist wirklich, was ist das Pool-Format, maschinell lesbar, das Tagging und auf der anderen Seite wirklich Ergänzung des Lageberichts und menschlich lesbaren Teil und eine hohe Dokumentationssicherheit oder Dokumentation ist wahrscheinlich kein Wort, aber einfach eine hohe Dokumentation, um sicherzustellen, dass am Ende die Prüfbarkeit hoch ist.
Ja, und da auch nochmal ganz klar gesagt, das mache ich nicht dem Abschlussprüfer, dem Prüfer zuliebe, sondern das muss ich ja aus reinem Selbstschutz auch machen. Das ist ja ein jährlich stattfindender Prozess. Und wenn ich das sauber dokumentiere im ersten Jahr, ich muss zwar vom Grundsatz her die Wesentlichkeitsanalyse jedes Jahr machen, aber der Umfang, das Update kann ja ein sehr unterschiedliches sein, wenn sich an meiner Struktur nichts ändert, ich keine neuen Standorte habe, keine grundlegend neuen Produkte, sich die gesetzlichen Auflagen und Rahmenbedingungen nicht ändern, dann bin ich ja mit meiner Wesentlichkeitsanalyse relativ schnell durch. Aber in 3-4 Jahren kann sich vielleicht keiner mehr daran erinnern an die ursprünglichen Gründe. Oder es ist vielleicht von dem Team, was damals die Wesentlichkeitsanalyse gemacht hat, keiner mehr im Haus. Und umso wichtiger ist es für das Unternehmen selber eben auch, dass ich die Dokumentation sauber habe, nicht nur für den Prüfer, da lege ich persönlich immer Wert drauf. Sie machen nichts für den Prüfer, wenn ich mit Mandanten spreche, sondern sie machen es für sich selbst.
Ja, Sebastian, den Ball vielleicht an der Stelle einmal auch an dich zurückgespielt, weil gerade die Rolle dieses öffentlichkeitswirksamen CSR-Berichts hat ja auch in den letzten Monaten und Jahren sehr stark zugenommen. Jetzt kann ich gegenargumentieren mit Greenwashing und Green Claims, so, vielleicht vorsichtig sein beim einen oder anderen Bericht, aber wie würdest du die Relevanz dieses Berichts, also des öffentlich wirklich verfügbaren Berichts in den nächsten 1, 2, 3 Jahren von Unternehmen einschätzen? Rätst du aktiv dazu? Ist es auch wieder abhängig vom Ambitionslevel? Ist es ich sollte es auf jeden Fall rausstellen, auch in Richtung Bewerbende und Kunden und Co. Gibt es da von dir ein Bauchgefühl?
Gut, also in erster Linie muss ich es ja, einfach aufgrund der Regulatorik. Ich habe ja gar kein Wahlrecht. Ne? Also wenn ich den Nachhaltigkeitsbericht jetzt nicht mache, werde ich Schwierigkeiten mit meinem Wirtschaftsprüfer bekommen. Im Zweifel kein Testat oder nur ein eingeschränktes. Wobei ich jetzt nicht glaube, Annegret, das kannst du wahrscheinlich besser einschätzen, dass wenn jetzt gar kein Nachhaltigkeitsbericht da ist, wird es wahrscheinlich auch kein Testat geben. Aber ja, das
ist offene Versagung.
Ja, aber das ist wirklich so der Worst Case und das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das die Unternehmen wollen, weil da hängt natürlich sehr, sehr viel dran. Aber es ist natürlich einerseits die Regulatorik willen, aber das ist natürlich nicht der einzige Zweck. Ne? Darüber hinaus gibt es ja noch andere Anspruchsgruppen, die man damit befriedigen will, sei es zum einen Kapitalgeber, die den Nachhaltigkeitsbericht lesen und die Nachhaltigkeitsperformance von Unternehmen dann bewerten müssen, einfach weil nur die Bankenregulatorik das vorgibt. Das werden sich vielleicht auch Bewerber angucken. Das ist dann auch wieder von Branche zu Branche unabhängig. Aber da gibt es verschiedenste Anspruchsgruppen, die sich das angucken.
Ja, ich glaube, man muss da auch nochmal die Unterschiedlichkeit zwischen den bisherigen Nachhaltigkeitsberichten und der nicht finanziellen Erklärung und dem jetzt, was uns bevorsteht, Bericht oder der Erklärung dann vor Augen halten, dass nämlich bislang das freiwillig war. Es gab keine Prüfungspflicht, die jetzt ja neu eingeführt wird. Bislang musste der Abschlussprüfer nur schauen, gab es eine oder gibt es eine nicht finanzielle Erklärung und mehr nicht. Und deswegen war ja häufig das Problem mit Greenwashing, mit 80 Seiten schönen Bildern und sehr blumigen Umschreibungen und so weiter. Und das wird sich in Zukunft schon ändern, weil die Anforderungen standardisierter sind, aber auch wirklich prüffähig sein muss. Wenn da jetzt so eine Aussage drinsteht, wir sind das energieneutralste Unternehmen der Branche, sowas lässt sich schlicht nicht prüfen. Da muss jeder Prüfer sagen, der Satz muss raus. Oder er macht eine Einschränkung zu dem Thema. Und da wären wir einen ganz anderen Level an Überprüfung der einzelnen Sätze und Äußerungen in der Nachhaltigkeitserklärung bekommen. Und das ist ja auch die Zielrichtung, die dahinter steht.
Wir sprachen in der ersten Folge, Sebastian, über einen Paradigmenwechsel, der gerade auch durchgetrieben durch diese Veröffentlichungspflicht passiert und auch sicherlich für viele mittelständische Unternehmen, die jetzt nicht diese Veröffentlichungspflicht von, weil sie zum Beispiel nicht an der Börse notiert sind, so kennen. Das ist ja schon, wenn ich das weiterdenke, was du auch gerade sagst, dass in Vergleichbarkeit reinkommt, ein Instrument, das ich mir als, wenn ich Kapitalgeber bin, Bank bin, Kreditinstitut bin oder wenn ich auch Kunde bin, durchaus nehmen kann und sagen kann, okay, wem gebe ich denn da eigentlich mein Geld oder wem beauftrage ich denn eigentlich? Also das ist ja eine logische Konsequenz dessen, was vielleicht auch nochmal die Relevanz erhöht von dem, was du gerade sagst.
Ja, richtig. Und das ist auch die Zielrichtung, die dahinter steht.
Ja, der Bedarf an nachhaltigen Investments, der steigt ja. Extrem. Also dieser Markt, der explodiert ja nahezu. Und dafür muss ich natürlich wirklich erstmal wissen, was ist denn jetzt eigentlich nachhaltiges Investment? Und darauf zahlt insbesondere die EU-Taxonomie ein, aber auch dann die neue Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Cool. Ich glaube, ein gutes Bild bekommen zu haben, von der Art und Weise, wie jetzt auch am Ende des Prozesses draufschaut. Ich würde gerne die letzten 2-3 Minuten noch einmal nutzen, um wirklich den Schluss zu machen. Wir haben angefangen, Sebastian, gemeinsam die Definition zu geben, sind dann auch in den Prozess der Wesentlichkeit eingestiegen, haben uns dann angeschaut, welche konkreten Datenpunkte, wie hängt das zusammen zwischen Wesentlichkeit hin zum Datenpunkt, hin zu, wie erfasse ich es denn auch wirklich Unternehmen und jetzt letzter Schritt, wie wird es dann am Ende auch geprüft, mit welchem Blick sollte ich vielleicht draufschauen, ich habe nicht nur aus der Prüfungsbrille drauf zu schauen, sondern das Unternehmen wirklich als Instrument zu verstehen, was dann für alle Stakeholder des Unternehmens auch irgendwo eine Aussagekraft haben muss, nicht nur für den Prüfer. Vielleicht das als abschließende Einordnung, denn ich könnte mir vorstellen, dass viele mittelständische Unternehmen jetzt hier rausgehen, im besten Fall sehr gut informiert sind, aber auch vielleicht sagen, oh Gott, oh Gott. Vielleicht magst du, Sebastian, nochmal einordnen, wo stehen wir denn gerade? Ja, mit der kleinen Hoffnung, dass du jetzt sagst, sind noch nicht alle da. Derjenige, der jetzt zuhört, ist nicht der Einzige, der es noch nicht hat. Wenn es so wäre, aber auch gerne ehrlich sagen. Und dann können wir noch einen Abschluss mit dir machen, auch nochmal so in Richtung, was sind denn jetzt die nächsten Monate, wie kann ich die nächsten Monate auch als Unternehmen nutzen? Aber Sebastian, erstmal an dich.
Wir wissen auch aus unseren Erfahrungen, wenn man jetzt noch nicht mit diesem Prozess gestartet ist, ist das erstmal nicht tragisch, man ist nicht alleine. Man muss sich aber auch vor Augen führen, die Zeit, die wird jetzt nicht mehr dahin. Ja, also man sollte schon ich sag mal, vielleicht noch vor der Sommerpause damit beginnen, diesen Prozess anzugehen, ein Projekt verantwortlich im Unternehmen zu finden, ein Team zusammenzustellen und wirklich die ersten Schritte zu gehen. Es ist natürlich noch ein bisschen Zeit. Es muss auch nicht alles zum 01.01.25 schon stehen. Also man kann sich auch im Jahr 25 noch über Maßnahmen und Konzepte unterhalten, aber man muss auf jeden Fall schon sehr viel reifer in seinen Überlegungen sein zu diesem Zeitpunkt. Ja, also das ist einfach so als Hinweis, der Zug ist noch nicht ganz abgefahren, aber man sollte jetzt wirklich so lange langsam in Tritt kommen, was das angeht, sage ich mal so.
Man sollte schon mal zum Bahnhof fahren, um in dem Bild genau zu bleiben. Ja. Ja, also das sehe ich ganz genauso. Es gibt viele Unternehmen, gerade im größeren Mittelstand, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zwar befassen, aber nicht mit der Thematik Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das kommt ja so nach und nach, weil ja doch die Schlagzahl der Veröffentlichungen ganz andere werden und man ja kaum noch die Zeitung öffnen kann, im Internet sich bewegen kann, ohne dass das Thema Nachhaltigkeit adressiert wird und auch konkret der Nachhaltigkeitsberichterstattung adressiert wird. Das Wachrütteln ist da. Ich glaube, das haben wir auch in unserer Mandantschaft jetzt mittlerweile hinbekommen, dass da keiner mehr sagen kann, an ihm sei das Thema völlig vorbeigegangen. Aber es besteht jetzt noch ausreichend Zeit, ein, wie es immer so schön heißt, Dry Run zu machen. Das ist nicht notwendig, also notwendige Bedingung, damit ich vernünftig dann für 2025 berichten kann. Aber ich kann natürlich schon über Strukturen nachdenken, aufzubauen, Projektteam festzulegen. Da gebe ich Sebastian völlig recht. Das ist das der wichtige Punkt, Startpunkt. Und ich bin sonst nicht zwingend ein Freund von irgendwelchen Arbeitskreisen oder Workshops oder sowas. Das ist manchmal vertane Zeit, aber an der Stelle ist es unschätzbar. und muss gemacht werden, weil ich nicht die Perspektive von einem kann, weil er haben kann. Das reicht einfach nicht. Die Finanzberichterstattung, die kann ich im Rechnungswesen konzentrieren. Da ist die zu Hause und da macht es Sinn. Aber, und da laufen auch viele Informationen ohnehin zusammen. Das haben wir bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht. Da ist das ganze Unternehmen betroffen. Es muss von oben wirklich, auch wenn man sonst vielleicht kein hierarchisch denkender Mensch ist, aber es muss von oben vorgegeben und gelebt werden, damit derjenige, der den Hut vielleicht für die Nachhaltigkeitsberichterstattung aufbekommt, als Projektverantwortlicher, damit der die absolute Rückendeckung durch die Geschäftsleitung hat. Ohne diese Rückendeckung wird es nicht funktionieren. Deswegen, das wäre für mich so der Startpunkt, loszulegen, den Betreffenden auszuerkoren und dann loszulegen. Aber es müssen noch nicht alle Strukturen da sein zum 01.01., gebe ich dir recht. Ich sollte aber bei den Datenpunkten, die Wesentlichkeitsanalyse, meine ich, sollte in 2024 jetzt passieren. Das sollte stehen, damit ich weiß, in welche Datenpunkte komme ich denn vielleicht rein, weil ich dafür die ein oder andere vielleicht Ablesemöglichkeit ganz konkret, ganz technisch, praktisch noch einrichten muss. Alle Daten, die ich rückwärts irgendwie versuchen muss, noch zu ermitteln, das ist immer schwierig. Also so weit sollte ich eigentlich bis Ende des Jahres 24 sein, dass ich das habe. Und alles andere kann im Laufe des nächsten Jahres dann auch noch passieren.
Sehr gut. Das war nochmal ein schöner Abschlusssatz, der, glaube ich, das nochmal auch mit Blick auf die nächsten Wochen und Monate sehr gut zusammengefasst hat und auch noch einen kleinen Appell beinhaltete. Also ich glaube, das auch nochmal aufrollen, und das war ja auch irgendwo Sinn und Zweck dieser kurzen Serie, wofür ich mich herzlich bedanke. Jetzt stellvertretend für euch beide, für die 5 Folgen, aber haben natürlich noch ein paar Leute mehr mitgewirkt. Und ich hoffe, dass alle, die zugehört haben und hoffentlich entlang aller 5 Folgen zugehört haben, ein besseres Bild, ein besseres Verständnis von dem bekommen haben, was jetzt in puncto Nachhaltigkeitsberichterstattung auf sie zukommt. Ich würde mal tippen, ohne euch vorher gefragt zu haben, dass, wenn Fragen auf euch kommen oder irgendwas offen geblieben ist, dass die Leute euch direkt ansprechen können. Ihr seid verfügbar über Mail, LinkedIn, Website etc. Dann ist das Monster, das ist das in einer Folge mal gefallen, vielleicht gar nicht mehr so groß, wie man es anfänglich dachte. Damit sind wir am Ende. Sebastian, danke, dass du mich 5 Folgen lang begleitet hast. Das war das einordnende Element. Und damit darf ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, danke sagen und verabschieden.
Ja, wir sagen auch herzlichen Dank.
Tschüss. Ciao, ciao.